Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim.
Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auch heute wieder musikalisch wunderbar umrahmt zu werden vom großartigen Daniel Brandl am Klavier. Und auch heute haben wir aufregende und inspirierende Gäste oder einen Gast zu Gast, kann man das sagen? Einen Gast zu Gast, den wird euch jetzt der liebe Jörg vorstellen.
Was ich gerne tun werde. Heute im Ella und Louis in Mannheim ist Chaco Habekost. Und wenn Pfälzer ein Beruf wäre, dann wüsste ich, für welchen Beruf sich der kleine Chaco damals entschieden hätte. Ist aber kein Beruf und er ist trotzdem Pfälzer durch und durch. Nicht nur das, er ist auch Krimi-Autor, er ist aber vor allem auch Comedian und Kabarettist. Und in den 90er Jahren hat er eine waschechte Karriere als Kalypso-Sänger hingelegt, wenn ich das richtig weiß und richtig gesehen habe. Dazu kommen wir bestimmt auch später noch. Herzlich willkommen, Chaco Habekost.
Ja, freue mich ganz arg hier zu sein. Tolle Einleitung, vielen Dank. Besser hätte ich es nicht machen können. War großartig.
Lieber Chaco, schön, dass du da bist.
Gänsehaut.
Ja. Du bist ja unglaublich vielseitig, ne? Und das Thema Autor werden wir ja nachher noch beackern. Du hast es in ganz kurzer Zeit geschafft, zum Lieblingsautor meiner Frau zu werden. Bringst Geschenke meiner Frau mit. Also ich bin ja froh, dass ich so selbstbewusst genug bin, da jetzt nicht eifersüchtig zu werden. Ne?
Ich habe jetzt deiner Frau ein Hörbuch mitgebracht, weil sie das Buch gelesen hat. Und ich gedacht, das kann sie es hören. Okay.
Also sie wird sich auf jeden Fall drüber freuen und natürlich im Nebensatz auch sagen, dass sie ja von mir schon lang nichts mehr geschenkt bekommen hat. Also vielen Dank schon mal dafür, lieber Chaco.
Du, Thomas, jeder macht Projekte, um privat vielleicht
was zu verarbeiten. Also ist meine Frau ein Projekt von dir, oder was?
Nein. Aber du, der eine schreibt Lieder, um privat was zu verarbeiten, der andere macht Podcasts. Ja. Ist egal.
Okay. Lieber Chaco,
Grüße an deine Frau, ich finde es ganz toll.
Ja, ich richte es gerne aus. Ich gebe dir gerne nachher ihre Telefonnummer.
Ja. Das war doch eins der Themen, die wir heute besprechen.
Ja, das besprechen wir heute. Ja. Wir haben vier Themen, die wollen wir auch gleich miteinander auslosen. Bevor wir das aber tun, dürfen wir natürlich nicht vergessen, Geschmackssache, dann haben wir das Programm. Wir wollen was trinken zusammen und wir haben einen ganz besonderen Wein. Normalerweise ist es so, dass ich mir einen Wein überlege für jeden Gast oder einen Gin. Aber da du einen sehr speziellen Wein uns als Gastgeschenk mitgebracht hast, über den wir im Thema Kulinarik gerne nochmal reden wollen gleich, aber du darfst trotzdem schon mal sagen, was wir uns jetzt gemeinsam einschenken werden.
Also es ist entsprechend der Tageszeit. Wir nehmen ja hier auf, Mittagszeit. Also da darf man beginnen zu trinken. Nicht nur links und rechts, sondern auch rechtsrheinisch darf man beginnen zu trinken, weil die Sensorik am besten ist um diese Zeit. Es ist ein Riesling, ein wunderbarer Riesling. Und der heißt Edler Wilder, der edle wilde Riesling.
Und er trägt dein Konterfei vorne drauf?
Ja, den haben wir damals gemacht für das damals aktuelle Programm, der Edle Wilde, zusammen mit einem befreundeten Winzer, Johann Fitz vom Weingut Fitzritter in Bad Dürkheim.
Ich hole mir auch mal ein Glas Wein. Also mit dem Wein läuft es heute nicht so rund, muss man sagen. Wir waren ja vorhin schon auf der Suche nach einem Korkenzieher, den wir Gott sei Dank gefunden haben.
Ja, das hat ja ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis wir überhaupt anfangen konnten. Auch bezeichnend, das ist kein Korkenzieher.
Das ist einfach ein professionelles Umfeld. Ja. So, ich schenke mir auch ein. Lieber Jörg, du bist ja nicht so der Weintrinker, du trinkst was?
Nö, ich gucke euch gerne zu beim Weintrinken. Ich überlege noch, ob ich ein schönes Fläschchen Bier trinke oder mir einfach einen Filterkaffee hole. Möchte jemand Kaffee zum Wein? Nein.
Filterkaffee.
Der Gute.
Wir können schon mal anstoßen, Chaco, komm mit dir. Das ist ja Wahnsinn. Also vielen Dank, dass du da bist und vielen Dank für den guten Wein, den wir jetzt mal testen werden.
Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
Die übliche Folklore. Der erste Schluck Wein am Tag. Gut, aber dann lass uns doch mal unsere Reihenfolge versuchen auszulosen. Komm.
Ja.
Hier. Lieber Chaco.
Also, dann machen wir mal das hier.
Wir fangen an mit dem Thema Kulinarik. Du sollst nicht reingucken.
Ich guck ja nicht.
Musik ist unser zweites Thema, Reisen unser drittes und die Carte Blanche ist unser viertes. So. Gut. Vier Themengebiete, die wir abarbeiten wollen: Kulinarik, Musik, Reisen und die Carte Blanche. Kulinarik, das trifft sich jetzt gut. Der griechische Wein. Wie würdest du deinen Wein mit dem griechischen Wein vergleichen?
Also ihr könnt ja mal versuchen, mich 60 Minuten lang sprachlos zu machen. Also nicht 60 Minuten am Stück, aber immer mal wieder versuchen. Beinahe hättet ihr es geschafft. Griechischer Wein ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Also damals, als Udo Jürgens das Lied geschrieben hat, ging es ja um was anderes. Da haben wir gedacht, aber wenn man jetzt griechischen Wein, aber gut. Aber wir sind ja bei Kulinarik.
Ja, ja, ja. Wir können auch gerne kurz über den griechischen, über den Retziner, wenn du...
Nein, eben nicht. Das ist ja voll das Klischee. Aber wenn du heutzutage nach Griechenland fährst und in ein gutes Restaurant gehst, die eine bisschen ausgefallene Weinkarte haben, da kann man echt anfangen zu staunen, was die Griechen so drauf haben.
Aber jetzt erzähl doch mal was über dein Wein.
Genau. Also das ist, ich hab jetzt schon seit mehreren Jahren immer mal wieder, wenn ich ein neues Programm, eine neue Show gemacht habe, habe ich mir einen Winzer gesucht, der dafür einen Wein gemacht hat. Und jetzt bei Der edle Wilde haben wir gedacht, jetzt mache ich was mit Johann Fitz zusammen. Und der hatte eine ganz tolle Idee. Das ist ein Riesling. Und zwar ein Riesling-Cuvée. Das heißt, aus zwei verschiedenen, jetzt werde ich sehr speziell, ja, Kulinarik ist ja klar.
Noch kann ich folgen.
Noch kannst du folgen. Ne, weil du vorhin, du hast so ein bisschen sticheln gesagt, jetzt kommt die übliche Folklore. Du hast jetzt gedacht, die Zunge wird pelzig, ja, und der Abgang wird schmalzig und so Sachen.
Irgend sowas. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin übrigens auch enttäuscht. Ich sehe auf euren Tischchen kleine Weingläser und große Weingläser. Und ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ihr auch so, ihr als Pfälzer oder du als Pfälzer aus so winzigen Reagenzgläschen trinkst. Daneben steht ein großes Halbliterglas. Das sind die Duppegläser, wie ich von meiner Frau weiß, die aus Ludwigshafen kommt. So, aber ich hätte jetzt gedacht, jo, Flasche Wein, rein damit und dann rein damit.
Schätzt du also die Leute hier ein in dieser Region, wenn sie kulinarisch drauf sind, ja?
Einfach. Ist der Pfälzer ohne Wein denkbar?
Ja, bestimmt. Weil der Pfälzer an sich, also ich bin geborener Kurpfälzer, wohnhafter Pfälzer. Und dann gibt es ja noch der Westpfälzer, Kusel. Es gibt ja Pfälzer, die mit Wein überhaupt nichts am Hut haben, weil er da gar nicht wächst. Die mögen ihn vielleicht gern trinken. Aber wir beziehen uns hauptsächlich eben auf diese Region, die in diesem Rheintal liegt, wo der Wein eben auch wächst. Und der Pfälzer, also dieser Vorderpfälzer, ist, glaube ich, ohne Wein kaum denkbar. Aber um auf das Glas zurückzukommen, dieser Riesling, den wir jetzt haben, der entspricht schon, du merkst, dass ich auch jetzt gerade sprachlich so ein bisschen mich tiefer lege.
Habe.
Ja, den Riesling, den wir jetzt haben, der ist halt jetzt nicht unbedingt geeignet für dieses, auch könnte man natürlich aus einem Halbliterglas trinken oder auch eine Scholle draus machen, aber das wäre bei dem fast ein bisschen schade. Weil der kommt schon in die Nähe eines großen Gewächses. Es sind zwei verschiedene Rieslingchargen, und zwar ein spontan vergorener, das ist der wilde Anteil, und einer, der kontrolliert im Stahltank vergoren wurde, und das ist praktisch der edle. Und die zusammen geben zusammen einen edlen wilden Riesling, der...
Also er schmeckt vorzüglich, muss ich sagen.
Oder?
Er ist limitiert, hast du vorhin erzählt. Es gibt gar nicht mehr so viele Flaschen davon.
Ja, das Schlimme ist, ich glaube, wenn die Leute es jetzt hören, denken sie, ach, das täte ich gerne mal probieren. Und dann ist er all.
Also es gibt, ist mit, wie bei Teleshopping, ne? Nur noch Heizdecken greifen sie zu. Ja, genau.
Nee, es gibt, glaube ich, noch 40 Flaschen und dann ist es vorbei. Wir haben das 3 Jahre gemacht und jetzt ist dann, weil eben auch das Programm jetzt zum Ende gekommen
ist. Das ist der 2019er, den wir trinken jetzt. Ja. Also du hast recht, das ist ein gutes Thema, das du ansprichst. Wir können gleich auch nochmal auf das Duppeglas-Thema kommen, lieber Jörg. Aber zum Thema Wein, da gibt es ja diese sogenannten Weinkenner, die ja die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man einen guten Wein nimmt und ein Schorle draus macht. Also vielleicht nicht im Pfälzerschorle, sondern ein normales Schorle. Und ich stehe auf dem Spannpunkt, warum muss ich denn für ein Schorle einen schlechteren Wein nehmen? Also das Schorle wertet es ja auch auf, wenn ich einen guten Wein nehme. Aber die Weinkenner sind da ganz stringent und sagen, das geht nicht. Es gibt den sogenannten Schorlewein und es gibt eben den Wein, den man pur trinken soll.
Grundsätzlich hast du natürlich recht. Also grundsätzlich, warum soll man, weil man Spritzer Wasser reinmacht und der Pfälzer Schorle, du hast schon angesprochen, ist eben wirklich nur ein Spritzer Wasser. Also man kann kurz, vielleicht das kurz erklären, für die, die es immer noch nicht wissen, die berühmte Vier-Finger-Regel, 4 Finger am Glas, es gibt 4 Finger Wein, 4 Finger Wasser. Du hältst die Hand senkrecht mit den 4 Fingern Wein, die eingegossen werden ins Glas, dann bringst du sie in die waagrechte, nochmal 4 Finger, das ist das Wasser. Und da macht es sich natürlich bemerkbar, was für ein Wein drin steckt. Also ja, natürlich, man kann den auch Spritz trinken, warum dann nicht?
Aber Duppeglas ist natürlich schon sowas, ne? Also wie du sagst, wenn man zur Mittagszeit mal ein Duppeglas Schörsche trinkt, da weiß man schon, was man getrunken hat. Ne? Also braucht man viel Übung, um da...
Ja, du, wie mit allem. Ich weiß, dass du viel joggst. Also zumindest sieht man das bei Instagram, immer wieder die alten Filme, die du da reinspeist.
Eine Dauerrotation.
Ja, genau.
Und das Programm wechselt ab und zu mal mein Outfit.
Gell? Das habe ich schon gemerkt. Und genauso wie du da trainierst, kannst du natürlich auch andere innere Organe trainieren, dass sie da gut mithalten, sage ich jetzt mal.
Also meine Frau, die ja jetzt wirklich oft in diesem Podcast vorkommt, meine Frau hat ja die These, sie trinkt ja sehr gerne auch, ne? Und sie sagt ja, die, wenn man viel Wein trinkt, dann wird man lustig. Und wenn man viel Bier trinkt, wird man aggressiv. Ist gewagt, aber die Pfälzer sind lustiger, das stimmt. Die sind ja,
also ich schalte mich jetzt mal kurz zurück, weil der passionierte Biertrinker sitzt mir gegenüber.
Bist du aggressiv?
Nee, ich werde gleich aggressiv. Kann man denn, solche Behauptungen muss ich tatsächlich sagen.
Kann man von Kölsch besoffen werden überhaupt? Nee, das ist schwierig.
Nee, da kann man viel pinkeln müssen von Kölsch.
Wenn du Bier trinken müsstest, Kölsch oder Alt?
Ab und zu trinke ich Bier und komischerweise, wenn ich so ein Bild mit dem Weizenbier in den Alpen zum Beispiel, mit so einem Weißbier, wenn ich das poste, hat es immer die lustigsten Kommentare dann dazu. Nicht irgendwie, wie kannst du nur, du Verräter, sondern die Leute sagen, ach, wie toll, dass man dich nur mit dem Bierglas sieht. Also man darf das nicht so feindlich sehen, glaube ich. Aber ich trinke Bier ganz, ganz selten und ich werde nicht aggressiv, ich werde müde und fühle mich total so
aufgespannt.
Ja, so ein bisschen, ja.
Aber dann solltest du zwei Flaschen weniger trinken.
Für die Diuretik ist es wahrscheinlich sehr, sehr gut.
Ja? Nein, der Hopfen beruhigt ja bekanntermaßen, Thomas. Insofern die Theorie deiner Frau in allen Ehren, aber sie ist einfach,
eher die Schnapstrinker, glaube ich, die sie meinen. Die werden aggressiv. So.
Findest du? Nee.
Doch.
Schnapstrinker?
Absolut.
Wirklich?
Ja, jetzt was? Definier Schnaps.
Definier Schnapstrinker. Also der Schnapstrinker kann ja sein, der Schnapstrinker nach dem Essen, Schnäpsle, oder der Schnapstrinker kann sein, halt Schnaps zum Frühstück. Ne?
Ich finde es übrigens interessant, wohin dieses wunderbare Thema, das sah so schön aus auf der gedruckt Kulinarik, wohin das jetzt abgeglitten ist.
Ja, stimmt, wir sind jetzt beim Schnaps. Genau. Wir wollten ja, aber wie hast du denn den Fitz kennengelernt eigentlich?
Ja, man wohnt halt in Dergem. Ich wohne jetzt auch schon immerhin 13 Jahre auch in Bad Dürkheim an der Deutschen Weinstraße. Und dieses Weingut Fitz Ritter hat natürlich eine sehr exponierte Lage, direkt neben dem großen Fass, wo jeder hingeht. Empfehle ich übrigens jedem, wenn er mal wirklich erleben will, wie Pfälzer Gastlichkeit zelebriert wird, die eigentlich gar keine ist, dann soll er mal ins große Fass gehen. Ja? Das ist echt der Hammer. Nee, das ist schon ein Ereignis, da reinzugehen und das mal zu erleben. Die geben sich auch ganz arg Mühe. Aber jetzt unbedingt mit der Ur-Pfälzer Gastlichkeit hat das jetzt nicht unbedingt was zu tun, aber trotzdem schön. Und gegenüber an der Straße ist eben dieses alte Weingut schon seit fast 300 Jahren. Und also nicht immer dieselbe, sondern natürlich nachfolgende Generationen. Und der Johann Fitz ist deswegen so eine tolle Figur, weil er eigentlich gar kein Winzer wäre wollte. Der war in den USA, hat er studiert und irgendwann haben dann die Eltern gerufen, Johann, wir brauchen jemanden, der das weiterführt. Und dann hat er sich erstmal so zähneknirschend da so ein bisschen reinbewegt und heute ist er einfach grandios, weil er junge Weinmacher hat, die fit sind, weil er eine ganz tolle Location hat. Mhm. Unheimlich oft filmen wir da auch in den Gärten. Ganz beliebte Hochzeitslocation, also in normalen Zeiten ist der ausgebucht, jedes Wochenende wollen die Leute heiraten da. Und was ganz toll ist, wenn man dran vorbeifährt, er hat jetzt so kleine Pferde, so Mini-Ponys, die streifen da durch den Wingert. Das sieht völlig skurril aus.
Mhm. Also wenn man durch Dürkheim fährt, hast du vollkommen recht, sieht man das. Weingut, aber du hast ja gesagt Kulinarik, wir wollen jetzt die Koreaner nicht außer Acht lassen. Was würdest du denn empfehlen, was man zu diesem wunderbaren Wein essen sollte? Wenn wir jetzt die Wahl hätten.
Als Vegetarier.
Da drüben sitzt mein Biograf. Genau. Sehr gut, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also ich bin jetzt kein Fleischesser. Im Prinzip, und ich glaube, da können wir uns so einigen wie vorhin, dass ein guter Wein für alles geeignet ist, zur Schorle oder zum Purtrinken. So glaube ich auch, dass ein guter Wein im Prinzip für jedes Essen geeignet ist. Gut, manches Essen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu stark. Also ich esse sehr gern indisch, sehr stark gewürzt. Aber auch da könnte er ansatzweise mithalten, wenn es jetzt nicht zu scharf ist. Mhm. Weil das ein richtig, ich sage jetzt mal, um von der Folklore wegzukommen, ein fetter, schöner Riesling ist, ja? Der auch so ein Potenzial hat, dass er selbst auf eigenen Füßen stehen kann. Ich würde jetzt dazu unheimlich gern, ja, von meiner Frau was gekocht bekommen, um meine Frau auch mal mit einfließen zu lassen hier. Die kocht nämlich unheimlich gut. Und wir haben ja alle eine nette Zeit, in der wir uns gerade befinden und irgendwann auch hinter uns haben, wo man etwas mehr Zeit hat für Kochen. Und wir haben so einen neuen Koch entdeckt. Jotam Ottolenghi heißt der. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Immer kurz ein bisschen Name-Dropping machen bei so einem Podcast, ganz wichtig. Den Koch haben wir entdeckt in London. Wir sind früher, als wir das noch durfte, waren wir öfter sehr oft in London. Ich habe da auch mal da gelebt. Und da haben wir diesen Koch entdeckt. Da hat er zwei Restaurants und ist so ein Crossover. Man würde sagen, typischer Crossover-Koch. Deutsche Mutter, italienischer Vater, israelische Herkunft. In London ein Lokal. Und der hat ganz tolle Kochbücher. Und schwer nachzukochen, manchmal 100 Zutaten, so auf die Art.
Alles vegetarisch oder
quer? Viel vegetarisch, weil eben diese Mittelmeerküche sehr, also diese Levante-Küche sehr, sowieso von Natur aus sehr vegetarisch ist. Und da würde ich jetzt mir einfach von meiner Britta was kochen lassen dazu, egal. Typisch mit dem Finger ins Kochbuch, das.
Dann macht die das, die Britta, einfach so.
Stellt sich in die Küche.
Verrückt, du hast ein Leben.
Ja.
Du hast ein Leben.
Ach, danke.
Bevor wir zum Thema Musik überschweifen, trotzdem noch mal eine letzte Frage. Indisch, warum Indisch? Woher kommt die Vorliebe für Indien?
Das, als ich in England gelebt habe, damals habe ich das entdeckt, indische Küche. Und da hat die damals noch ein bisschen besser, authentischer geschmeckt als bei uns. Mhm. Inzwischen hat sich auch hier einiges entwickelt. Ich liebe einfach gut gewürztes Essen. Und als wir dann ein paar Mal in Indien waren, hat sich das natürlich verstärkt. Die zwei großen I's, die spielen in meinem kulinarischen Leben eine Rolle. Italien und Indien. Ja. Mehr brauche ich eigentlich nicht zum Essen.
Und die Pfalz. Und die schöne Pfalz. Gut, jetzt kommen wir gleich zum Thema Musik. Aber bevor wir Musik machen, machen wir mal unsere Fragenbox.
Ja, da.
Kurze Frage, kurze
heiß,
Antwort.
Heiß drauf.
So ist mal. Achtung.
Oh.
Und da ist es. Pepsi oder Coca-Cola?
Weder noch.
Gut.
Tut mir leid, es war jetzt irgendwie keine.
Weder noch. Antwort. Nein, das ist gut. Weil du keine Cola trinkst, oder?
Ja, weil ich keine Cola trinke.
Auch keine Afri-Cola oder Fritz-Cola, nee, was da so alles gibt.
So viel Zucker.
Es gibt sogar Red Bull-Cola, habe ich das letztens entdeckt. Gell?
Ja, ich habe früher als Jugendlicher, als ich noch keine Drogen genommen habe, da habe ich mir immer so ein Cola-High verschafft. Drei Flaschen hintereinander und dann Koffein und dann in die Disco.
Wir haben früher Koffeintabletten gegessen. Cola-Koffeintabletten.
Ja, ich erinnere mich.
Um lang fit zu bleiben.
Hallo Wach hießen die. Hallo Wach.
Keine Ahnung, wie die hießen, aber das war sehr gut. Die haben gut geschmeckt und dann hast du... Heute trinken die wahrscheinlich, heute wird man Red Bull trinken. Keine Ahnung, ich habe erst einmal in meinem
Leben Red Bull getrunken. Egal, wo der Zucker herkommt, ist ja egal.
Eben.
Da kannst du auch
eben
einen Würfelzucker
lutschen. Ach, das waren schöne Zeiten.
Worum geht's?
Ah, Musik.
Musik. Da sind wir schon.
Musik. Jörg, willst du anfangen, oder?
Ich kann gerne anfangen. Wir können aber auch mit der Schallplatte anfangen. Wir haben nämlich hier einen wunderbaren, orangenen, heute würde man sagen Retro-Schallplattenspieler. Er ist aber original. Und der Chaco hat sich ein Lied gewünscht von Bob Marley. Das bringt uns so ein bisschen auch in seine Vergangenheit, glaube ich. Three Little Birds von Bob Marley. Hören wir mal kurz rein. Wenn ich die Maschine zum Laufen bringe.
Ich schenke mir mal noch einen, der ist super.
Das ist nämlich Handbetrieb hier.
Lass mal für deine Frau auch noch was übrig, Thomas.
Oh, jetzt. Meine Frau wird erst viel später davon erfahren, dass du mir eine Flasche mitgebracht hast.
Willst du sagen, du bist heute so locker, Thomas? Was ist los mit dir?
Ja, man könnte sich natürlich dran gewöhnen, schon Mieter ist. Jörg, sollen wir dir helfen?
Hör ich eigentlich? Oder
ob du störst?
Ach so, wir haben gedacht, wir wollen das überbrücken, dass du die Rille nicht findest.
Ich finde sie auch nicht.
Oh Gott.
Okay.
Der Kaffee war zu stark.
Ach Gott.
Ich
also der Jörg und dieser Schallplattenspieler, ihr werdet auch keine Freunde werden.
Achtung, auf den Punkt.
Ach Gott.
Auf den Punkt. Da wir gar nicht so viel Zeit haben, würde ich hier mal einfach ganz elegant rausschleichen.
Passt auf jeden Fall zum andere Richtung. Passt zum Wein irgendwie, kommt mal gut drauf, gell? Schon irgendwie gute Laune-Musik, oder?
So. Ja, passt. Muss ich leider das nochmal kurz ansprechen. Passt auch total in die Zeit. Don't worry about a thing.
Ja.
Denn alles, ab und zu braucht man so Lieder. Ich meine, nicht umsonst sind viele Lieder, die genau das zum Thema haben, zu Welthits geworden, ja? Das trifft halt voll ins Mark. Man macht sich sehr viele Sorgen, man macht sich sehr viele Gedanken und ab und zu muss man sich mal ein bisschen rausziehen und sagen, hey,
Aber es ist ja auch unglaublich toll zu sehen, das ist zum Beispiel auch eine Lehre für mich aus dieser ganzen Pandemiezeit, dass Musik unfassbar viele Emotionen freisetzen kann. Und wenn man sich der Musik hingibt. Und wie du sagst, das ist ein Song, da kriegt man gleich ein gutes Gefühl dazu, ne? Und es bringt einem positive Energie. Und das ist ja das, was wir im Moment alles gut gebrauchen können. Es ist echt so, dass ich vor der Pandemie schon immer so das Gefühl habe, Musik, klar sind wir sehr intensiv in dem Musikbusiness mit drin und es ist eher ein Gebrauchsgegenstand geworden. Ich habe das wieder für mich entdeckt, dass das einfach so, dass das so ein Stimmungsbeschleuniger sein kann. Ne? Das ist ganz, ganz spannend. Ne? Und da ist natürlich die Art von Musik prädestiniert dafür. Aber du hast eine Vergangenheit dazu, ne?
Ja, gut, als ich das zum ersten Mal gehört habe, Bob Marley, da hat sich für mich eine Tür aufgetan. Und ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, so spirituell, aber ich glaube schon, dass man früher andere Leben gelebt hat. Und dass man öfter schon mal auf dieser Welt hier war. Und irgendwas hat er Klick gemacht. Und deswegen habe ich dann alles gesammelt, was ging, Bob Marley, alles Reggae die ganze Zeit. Also richtig schön alten Roots-Reggae. Habe auch sehr viel Vinyl gehabt. Ich glaube, ich habe 1200 Platten gesammelt, alles Reggae. Und die habe ich, als dann plötzlich hieß, komm, geh in den Podcast und bring eine Vinylplatte mit, habe ich angefangen zu heulen. Vielen Dank für diese Erfahrung, weil ich habe die weggegeben. Irgendwann die Platten. Man will sich ja leicht machen, einfach in einem gewissen Alter, wenn man sagt, braucht man alles nicht mehr, besitzt.
Wohin hast du denn gegeben?
Ja, die habe ich verkauft. Die tauchen dann immer auf. Irgendwann höre ich dann von jemandem, hey, Jago, ich habe von dir eine Platte, steht dein Name drauf. Wow, was für ein geiles Ding. Und sage ich, halt am Maul. Und Oh, ja, also das war für mich, da hat sich für mich das Ding aufgetan und da hat sich im Prinzip auch mein Leben dann danach gerichtet, weil ich wollte natürlich unbedingt in die Karibik reisen. Ich wollte die ganze Karibik bereisen, von oben bis unten, von Nord bis Süd, von Kuba bis Trinidad und habe es dann auch gemacht. Habe viele Leute kennengelernt, die die Musik gemacht haben, habe selbst darüber geschrieben, über die Musik, meine Doktorarbeit bis hin zu dem Doktor, also diese akademischen Vorstrafen, die ich gesammelt habe, haben alle was jetzt nicht unbedingt mit dem Lied, aber mit dem Mann zu tun, mit diesem Bob Marley, der mit 36 schon gestorben ist. Also da sind wir alle froh, dass wir das schon mal hinter uns gebracht haben.
Ist natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl. Tobago, also bei Tobago kann ich mitreden, da waren wir auch mal, da war der Vincent, unser Sohn, noch kein Jahr alt, da waren wir in Tobago. Super Insel, super Erfahrung. Auch die Menschen natürlich, der Menschenschlag, sehr entspannt. Man hat so das Gefühl, die sind den ganzen Tag bekifft. Ne? War schon lustig. Wir hatten eine Erfahrung, da gab es eine Straße, die gesperrt ist. Und statt dass irgendwie einer zurückgibt, fahren alle in die Straße rein. Was innerhalb von einer halben Stunde zu einem riesigsten Verkehrschaos geführt hat. Ne? Hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun jetzt mit Musik. Aber, ne?
Ja doch, eigentlich schon. Das hat was mit Mentalität zu tun. Also, dass die jetzt den ganzen Tag so entspannt sind.
Ach, die waren unglaublich entspannt.
Ja, ich glaube, da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Okay, also gut. Das ist so ein typisches Klischee. Was man, auch das Gefühl, was man hat, wenn man aus Deutschland kommt, ist es schon ein starker Kontrast. Aber wenn du dann eine Weile da bist und die Nuancen dieser Kultur merkst, dann sind die natürlich nicht immer entspannt. Aber dass sie unbedingt in eine Straße rein wollen und dann nicht mal raus und sich da versammeln, das hat was mit der Kultur zu tun. Weil die stehen gern zusammen, laufen auch gerne in Paraden und eng gedrängt durch die Straße. Das nennt man Karneval bei denen, weil bei denen ist halt ein bisschen wärmer. Aber auch die können das im Moment alle nicht machen. Zum ersten Mal, ich glaube, seit 200 Jahren ist der Karneval ausgefallen. Ich weiß nicht, was da los ist mit denen gerade die Stimmung, weil der Karneval ist auch so eine Art von Ventil. Also wenn du die ganze Zeit Druck hast, und dann kannst du wirklich ein paar Tage lang mal richtig einen drauf machen mit deinen Mitmenschen, auf eine gute Art, dann kannst du danach auch wieder ein bisschen entspannter an die Sache gehen und vielleicht warst du genau zu der Zeit,
Domingo. Das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Musik. Wie bist du dann hängen geblieben dort? Oder?
Ja, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe ja hier in Deutschland Kabarett gemacht, auch ein bisschen Musik gemacht und dann haben die da drüben immer gefragt, ja, du kommst jedes Jahr hierher. Wir haben uns einfach jedes Jahr im Winter für einen Monat verabschiedet. Hat sich so ergeben. Was machst du denn in Deutschland? Und dann habe ich mir gesagt, ja, will auf der Bühne stehen. Ja, mach doch das hier auch mal. Und ich sage, wie denn? Ich müsste ja anfangen, Calypso zu singen. Das ist die Idee. Ich meine, ja, komm, ihr spinnt ja. Aber das hat sich dann wirklich, verrückte Nächte sind dem vorausgegangen, wie man die Idee weitergesponnen hat. Dann habe ich ein Lied geschrieben, das hieß Don't Call Me Whitey. Ich habe einfach, nenne mich nicht weiß, Quarkarsch oder so. Ich habe einfach die Erfahrung verarbeitet, die ich da hatte. Eben als Weißer, der du alles locker findest und so, ja. Aber du wirst von denen eben nie so locker angesehen. Selbst wenn du 1000-mal locker sein willst und noch schwärzer als der schwärzeste Black Man, wirst du es nie schaffen. Ja? Und diese Erfahrung habe ich in dem Lied verarbeitet und hatte dann aber keinen, der mir das Lied aufnimmt. Bin dann nach Jamaika gefahren, weil ich dort Freunde hatte, die mehr im Musikbusiness waren. Habe in Jamaika während des Wahlkampfes Downtown in Kingston mit Pistolenschüssen im Hintergrund. Ach, das ist toll, oder? wenn er so richtig so reingreift in die Kiste, der Chaco, ob das alles stimmt. Nee, war aber echt so. Mit Pistolenschüssen im Hintergrund, also irgendwo eine andere Straße, dieses Song, die Demo aufgenommen, bin dann mit der Demo zurück nach Tobago, nach Trinidad und habe dort bei den verschiedenen Shows, gibt es ja verschiedene Shows, und Manager mich da vorgestellt, das Lied laufen lassen und habe da versucht, eine Anstellung zu finden für diese für die Karnevalszeit.
Aber du warst da quasi als Exot?
Ja, zwangsläufig. Zwangsläufig, also Trinidad und Tobago bestehen, sag mal, mehr oder weniger zu 50% aus Leuten, die aus Afrika gekommen sind, ihre Vorfahren, und zu 50% aus Indien. Und Weiße sind ganz, ganz wenig europäischer Herkunft. Und erst recht einer, der ihr Englisch nicht als Muttersprache hat, der kommt dann aus Deutschland und singt Don't Call Me Whitey. Das war halt der Kick. Und dann, wenn ihr es trotzdem noch weiter wissen wollt.
Ja, klar.
Es ist eine spannende Geschichte, aber es ist schon wirklich auch sehr lange her inzwischen. Bei einem haben wir dann das gefunden, der hat so gesagt, bling, ging bei ihm so die Dollarzeichen im Augen an, du hast es gesehen. Da war auch mal so ein Freund dabei aus Trinidad, der auch im Theaterbusiness so ein bisschen war, und der hat gesagt, yeah, I saw the dollar sign in his eyes. You go sign a contract, you see. Und dann war das auch so, war der Contract natürlich völlig unterbezahlt, wie ich später rausgefunden habe, da kam es mir nicht drauf an. Und habe ich gesagt, okay, dann trittst du so ganz normal auf, wie das so mal ist. Das ist meistens so eine große Halle, wo 1000 Leute reingehen. Und dann hast du praktisch eine Big Band, das wird dir gefallen, mit vielen Bläsern, weil Soca Calypso hat ja eben noch...
Der Königin der Instrumente dabei,
wunderbar,
wahrscheinlich. Die Trompete.
Und, ja, ach, die sind auch richtig so, tak, tak. Ah. Und war klar, dass ich auch da der Musiker nicht
zurückkam. Man muss dazu sagen, der Pianist hat kein Mikrofon. Der ist stumm geschaltet, der darf nur spielen.
Finde ich auch, hat er gerade gesagt. Also Big Band und ein MC, der praktisch durch den Abend führt, und dann ein Sänger, beziehungsweise eine Sängerin nach der anderen. Aber im Endeffekt war es dann keine Halle mit 1000 Leuten, sondern das war die größte Show, die das Land jemals gesehen hat. Und die haben ihre Premiere im National Stadium von Porto Spain gemacht, in der Hauptstadt. Und da waren dann 15.000 Leute statt 1.000. Und da sollte der kleine Chaco als Erster auf die Bühne. So war das.
Wahnsinn. Und Calypso hat ja auch viel mit Tanz zu tun.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Chaco als Tänzer?
Nee, meine damalige Frau, die Bettina, die hat eben auch karibischen Tanz studiert. Unterrichtet sie ja heute noch teilweise. Und auch Performance an der Popakademie in Mannheim. Die hat dazu getanzt. Wir haben da eine richtige Performance auf der Bühne gemacht, was die auch weggehauen hat. Mhm. Weil die... Ich meine, du weißt es selbst, wenn du auf die Bühne kommst, du kannst als Bejeans-Hoster, Schlappenflicker dahinstellen und sagen, meine Musik genügt. Mhm. Oder du kannst sagen, hey, die Leute haben bezahlt, die dürfen mich ruhig so sehen, dass ich auch einigermaßen gut aussehe, zumindest gebe ich mir ein bisschen Mühe. Und da gehen eben viele Leute einfach so auf die Bühne und manche machen eine Show. Und wir haben eine echte Show draus gemacht.
Ja, super. Und natürlich, klar, ein bisschen den Welpenschutz, ne? Weil als Exot, ne? Also auf jeden Fall eine spannende Geschichte, auch dass es so funktioniert hat, ne, für euch. Ne? Die Zeit rennt uns heute davon, aber bevor wir das Thema Reise beackern, können wir eigentlich nahtlos weitermachen. Trinidad ist ja eine Reise wert, Tobago. Aber Musik wollen wir nicht abschließen. Du hast diesen Faden, wenn man sagt, die Klammer wieder aufgenommen und hast ein neues Musikprojekt im Moment, das du an den Start bringen möchtest, und hast netterweise sogar gesagt, komm, ich spiele euch ganz exklusiv schon mal ein bisschen was davon vor. Willst du kurz was dazu sagen, bevor wir es mal einspielen?
Ja, ist jetzt, Leute, die mich nicht kennen und diesen Podcast anhören, werden merken, ach, irgendwie hängt das alles zusammen. Kann wohl kein Zufall sein. Ja, natürlich. Ich habe natürlich hauptsächlich, bin ich Wortkünstler, aber die Musik hat mich nie losgelassen. Ich habe eben als kleiner Sechsjähriger Blockflöte spielen müssen. Und dann hat meine Tante uns das Klavier vererbt. Ich musste Klavierunterricht nehmen. War aber alles nicht so mein Ding. Aber irgendwie diese Grundausbildung, wie meine Eltern sagen würden, hat sich dann doch irgendwie nicht gelohnt.
wie deine Eltern sagen würden.
Ja, indem ich eben musikalisch immer noch diese Ader hatte. Ja? Sonst würde ich ja heute nicht hier sitzen, weil ich Musiker einfach ganz toll finde.
Also dann wollen wir mal reinhören, oder?
Ja, und deswegen habe ich natürlich Reggae. Reggae hat mich nicht losgelassen. Und ja, spiel mal ab.
Also, Ton ab.
Bis an die Straße vom Boy. Da trennt sich die Weize von der Spreu. Da ist es besser, kein Heudeu zu säu. Es ist sogar Verleih von Ivan Roy.
Hanoi.
Hauptsache, sie stimme jetzt mit euch.
Machen wir.
This is Reggae. It's a Reggae. This is Reggae. It's a Reggae.
Der blubbert wie im Fass der neue Voy. Federmann, der plätschert wie den Brief.
Jetzt kommt die Standardfrage. Gibt's Vorbilder auf diesem Gebiet? Pfälzer Reggae.
Nee, also Pfälzer nicht. Es gibt natürlich viele Leute in Deutschland oder einige Leute in Deutschland, die mit Dialekt, mit Mundart in Anführungszeichen exotische Musik machen. Das gibt's schon. Also die Bayern sind ja da wirklich federführend. Jo. Auch in Köln gibt's genug Leute, die schöne Musik machen mit Dialekt. Aber das hat sich irgendwie angeboten, weil also ich sage mal Mundart allgemein, aber besonders pelzische Mundart fließt einfach gut zusammen mit diesem Rhythmus. Und ich habe ja früher schon mal ein Projekt gehabt, das nannte sich Chaco Music Show, da habe ich hauptsächlich Latino-Musik gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, eigentlich ist Reggae voll dein Ding. Weil ich habe die ganze Karibik mehr oder weniger auch musikalisch hinter mir. Ja, Kuba, da ist eben Salsa und Son spielt da eine Rolle, das habe ich auf der Bühne gehabt. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt kehrst du zu deinen Wurzeln zurück und machst Reggae. Und zwar richtig schön Oldschool-Reggae im neuen Gewand mit radikal pelzische Texte. Machen wir ein ganzes Album.
Aber man kauft es dir ab, das ist gut. Also man ist ja oft so, muss man gucken, ob das authentisch rüberkommt. Es kommt gut rüber. Also ich freue mich wirklich auf das Album. Bin gespannt. Hätte fast dabei sein dürfen.
Du wolltest nicht.
aber nur fast. Gut, bevor wir zum nächsten Thema gehen, wo produzierst du es?
Ja, also es hat sich wirklich wunderbar ergeben. Stefan Kahne ist ein Dürkheimer Produzent und in der Region und auch darüber hinaus sehr bekannter Gitarrist.
Ja.
Super Typ, der jetzt eben auch viel gut, sehr schön, einfühlsam produziert. Der hat ein kleines Studio bei mir, die Straßrunner. Da kann ich einfach hinlaufen und der macht das richtig toll. Ich habe super Musiker, die auch in der Region bekannt sind. Wir machen eine richtig schöne Band zusammen und wir scharren mit den Hufen, wann wir endlich, das Album wird im Mai rauskommen, aber wann wir dann endlich live auch richtig die tobenden Pfälzer Massen. Oder also auch
wenn ihr mal in einem Club wie dem Elan Lewis spielen wollt,
das wäre richtig
dann
toll, ja?
Freuen wir uns sehr, wenn ihr uns ein Zeichen gibt. Dann bist du hiermit recht herzlich eingeladen. So, wo sind wir? Jörg, was ist unser nächster
Thema? Wir sind bei den Reisen und da sind wir eigentlich schon die ganze Zeit. Wir haben jetzt die Karibik so ein bisschen, noch lange nicht durch, aber schon so ein bisschen angerissen. Eben fiel noch das Wort oder das Land Italien. Indien und Italien. Richtig?
I.
I und I.
I. I. Ne, ja, nix. I. 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 Ja.
I.
Ja, Reisen ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens, sage ich mal, wenn ich nicht reisen darf. Und das ist, leider kommen wir jetzt schon wieder auf diese Zeit, die gerade ist. Eigentlich, natürlich nervt es einen, dass man nicht auftreten kann, aber am meisten nervt mich, dass ich nicht dahin gehen darf, dahin fahren, fliegen darf, wo ich jetzt gern möchte. Mhm. Weil es ist eigentlich das erste Mal, glaube ich, seit 15 Jahren, dass ich im Februar zu Hause bin.
Wo wärst du jetzt?
Im Moment wären wir in Asien. Wir sind jetzt, das Tolle ist, wir haben, nachdem ich so den Westen, Karibik, Lateinamerika, irgendwann haben wir gesagt, was ist mit Asien? Und dann haben wir uns mit Asien angefreundet und seitdem, eigentlich seit den letzten 12 Jahren, sind wir immer wieder in Asien unterwegs. Hauptsächlich in Südostasien, also Myanmar, wenn man da sieht, was jetzt gerade abgeht, ist auch ganz traurig. Wir waren da, als es ruhig war, schön war. Ja, alles.
Thailand. Gibt aber musikalisch nicht ganz so viel her, wie die Karibik.
Eben, das ist der einzige Haken. Und ich sag dir was, wir waren
in Mal sehr gute Massagen.
Schweigen im Walde.
Ja, danke, dass du es formuliert hast.
Warum tut ihr jetzt schweigen?
Ich habe es gerade überlegt.
Also ich möchte mal euch unterstellen, was ihr jetzt wieder denkt, wenn ich das Thema Massage. Nicht. Ich denke an eine wirkliche Massage, ja?
Ja.
Ja. Wir reden über Musik, nee, über Reisen. Nee,
meine Frau, lass mich kurz eingreifen, das ist toll. Der Thomas gibt immer so super Vorlagen. Meine Frau, die Britta, liebt Thai-Massagen.
Ja.
Und ich kann das nicht haben. Ich habe danach immer einen steifen Hals. Und wenn meine Frau hier, da gibt es ja auch genug Thai-Massagen hier, und dir geht es immer hin und dann sagt sie immer, ah ja, ein bisschen härter und ein bisschen härter. Und dann sagt die Thai-Frau immer, yes, no cluck, no fine.
Da hat sie recht.
Wenn ich das machen müsste, dann könnte ich mich praktisch
also mit
Ganzkörper-Gips
raus. Du kannst ja Britta einen lieben Gruß sagen von mir. Ich vermisse das auch. Also meine Frau vermisst das auch.
Damit wir wieder bei den Frauen
sind. Ja, Also die Thai-Massage.
Gut, wäre deine Frau auch wieder erwähnt.
Aber wenn du in Thailand bist, ne, also da, als ich das erste Mal in Thailand, Asien war, hat es 50 Bar gekostet, 5 Euro. Nee, 25 Bar, 5 Euro waren das damals für eine Stunde Ganzkörper-Thai-Massage, was der Hammer war. Ne? Also, ne? Also eine seriöse Thai-Massage. Wo waren wir stehen geblieben?
Davon sind wir ausgegangen.
Ja. Thomas. Ich schon, aber ihr ja nicht, weil ihr so lange Pausen hattet.
Musik in Asien.
Was war die Frage? Ah, in Asien, genau. Wegen der Musik hast du gesagt, ja. Genau. Wir waren mal, das ist wirklich ein schlimmer Faktor. Der fehlt mir. In Asien, Tropen. Eigentlich hast du ja das ganze Ambiente. Ja? Nette Palmen, toller Strand, nette Menschen. Entspanntere Menschen noch als in der Karibik, muss man sagen. Ja. Noch entspannter.
Ja? Höflicher.
Höflicher. Und wenn du dann sowas findest, wir waren einmal in Malaysia in einer Stadt und haben in so einen kleinen Nachtclub, sind wir da reingegangen und da hat eine malaysische Reggae-Gruppe, lauter Jugendliche, richtig mit Locks und so, mit Dreadlocks, hat Roots-Reggae gespielt. Ey, das war der Hammer. Da habe ich gedacht, jetzt hast du deine beiden Welten vereint. Und die waren richtig gut. Da habe ich gesagt, wunderbar. Und das mache ich jetzt nicht auf Malaysisch, sondern auf Pelzisch. Damals entstand die Idee, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke.
Wirklich?
Nein, es war ein Scherz. Aber es wäre doch
schön. Aber schön. Schöne Geschichte. Schön. Ja. Lassen wir einfach mal
jetzt
so
stehen. Jetzt ja sagen können.
Ja. Ah, das stimmt, da ist ein Nachteil mit der Musik. Aber trotzdem, in Asien zu reisen, macht so viel Spaß, weil es so entspannt ist. Die Leute sind so... Und ich weiß nicht, ich sage immer meine kleinen Buddhisten. Das klingt jetzt schon wieder sehr paternalistisch und fast schon rassistisch. Aber so Buddhisten sind einfach noch entspannter als irgendwelche...
Das ist aber interessant. Also die Pfalz ist dein Mittelpunkt der Welt und dann von da aus gehst du nur ganz weit weg. Entweder weit Richtung Westen oder weit Richtung Osten. Europa, Deutschland kommt
ja doch, doch, natürlich. Italien. Also Italien ist mein absolutes Lieblingsland außer der Pfalz. Da fahren wir so oft, wie es geht, fahren wir dahin. Mit dem Auto auch ganz bis durch. Ich habe auch das Tolle, wenn ich neue Programme mache, neue Shows, dann miete ich mir immer zum Einüben, mieten wir uns ein Haus irgendwo und dann kommt die Regisseurin, das ist meine Ex-Frau, zusammen mit ihrem jetzigen Mann und meine jetzige Frau, die kocht dann und meine Regisseurin und ich.
Du reduzierst die Britta ein bisschen aufs Kochen im Moment, merkst du das?
Wenn das anhört, sagst du jetzt so,
weil du Ärger zu Hause kriegen. Ja. Und vollkommen zu Recht, ja. Die Britta ist viel mehr als deine Köchin.
Können wir ja vielleicht noch drüber reden?
Ja.
Das kommt ja dann als Schlussbeuern.
Ja, da muss ich wieder alles gerade biegen, sonst gibt es Ärger zu Hause. Aber hallo.
Also ich merke schon, dass du mit deiner Frau einiges noch zu besprechen hast. Ja. Erst recht nach dem Podcast.
Wir sind in Therapie.
Echt?
In Dauertherapie.
No, klack, no, fine.
14 Jahren sind wir verheiratet, ne?
Ja, Wahnsinn. Respekt.
Merkt man euch nicht. Weil du jetzt meine Frau kennst? Oder warum? Wie sagst du das? Wie meinst du das, Respekt? Jetzt?
Weil er dich kennt. Ja?
Hallo? Oh Gott. Wir driften ab.
Nee, also... Da sitzen wir manchmal in Apulien, wirklich an der letzten Stiefelspitze, eben nicht an der Stiefelspitze, sondern am Stiefelabsatz und ganz weit weg von zu Hause und machen pelzische Comedy in einem super Ambiente. Abends gehst du schön italienisch essen und so. Oder manchmal fahren wir auch einfach nur nach Rom, nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Auto, stellen es da ab und wir waren jetzt, sind wir schon wieder bei der Zeit, sorry, während der Pandemie waren wir eine Woche in Rom, es war ein Traum. Mhm. Ich habe noch nie das Forum Romano so leer gesehen, das Kolosseum, es war alles leer. Es war zwar irgendwie beängstigend, aber trotzdem toll.
Ich habe meine beste Pizza in Rom gegessen, die ich jemals gegessen habe.
Eine echte römische Pizza?
Eine richtige römische.
Weil die heißt ja, die wird ja nach Pelzern benannt. Die heißt ja Pinsa, ne? Pinsa auf Pelzisch heißt, also er jammert. Ja. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich dachte, Pinsa, ja. Oh, interessant, das war ein pelzischer Exilrömer.
Aber würdest du mir dazu stimmen, dass die beste Pizza aus Rom kommt?
Nicht unbedingt. Ich habe also in Neapel auch schon, ich will jetzt nicht dauernd so angeben, aber in Neapel
ja.
in so einer Arbeiterpizzeria, die so von empfohlen wurde, so unter Hand, da habe ich eine Pizza gegessen, das war der Hammer. Mhm.
Also, da würde ich aber noch den Norden Italiens ins Spiel bringen, die Region Reggio Emilia, wo der Parmesan quasi herkommt und auch der Parmaschinken und so weiter. Und meine beste Pizza habe ich da gegessen in einer Pizzeria, die in einem Supermarktkomplexgebäude. Das ist ja oft in Italien, wenn du hier im Supermarkt, ne, irgendwie im Kaufland und so weiter, da kannst du ja vielleicht noch,
ne, ich weiß es nicht.
Bei uns ist meistens asiatisch
im Stehen. Genau, aber in Italien ist es oft so, dass die Pizzerien vom Ambiente furchtbar aussehen, irgendwie ganz schäbig und so weiter. Aber das hat nichts mit der Qualität zu tun. Wie gesagt, die beste Qualität, ich weiß nicht mehr, wie die Ort hieß, auf jeden Fall in einer Supermarktpizzeria.
In Asien ist es aber auch oft so. Das beste asiatische Essen kriegst du in Läden mit diesen Neon und Rohren oben.
Ja? Streetfood.
Oder Streetfood.
Im Sinne, ja.
Oder Streetfood, ja. Ja. Das stimmt. Ah, also man darf nicht nach der Optik gehen.
Er möchte ein Bier schnorren, Entschuldigung.
Oh, ja. Ja, selbstverständlich.
Also merkst du schon, der wahre Chef dieses Podcasts ist der Pianist. Daniel. Ja, ist ja. Der Pianist.
Haben wir einen Flaschenöffner?
Eigentlich
brauchen wir nicht.
Ziemlich
denn praktisch. Wälde Nummer 1.
Also ich will noch mal ganz kurz zurückkommen auf diesen fehlenden Aufziehen. Flaschenöffner. Als ich die anderen Weinflaschen besorgt habe für die Gäste.
Thomas.
Ja. Achtung. Ja.
Man kann
hab ich mit meiner
Wälde
Frau
Nummer
1.
Entschuldige, ja. Aber man sollte es aufziehen können.
Aus Schwetzingen, by the way.
Aus
mein Schwiegervater trinkt das gern. Ich mag das gar nicht so gern, das Nummer 1, Wälde Nummer 1.
Ich finde es toll, wie du deine Familie immer.
Ja. Ja, ja. Schwiegervater hat ja auch ein bisschen mit deiner Frau zu tun. Ne? Ja,
so klein
ja, ja. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
Vielleicht könnte ich mal so eine öffentliche Therapiestunde machen. Sowohl, lieber Daniel, wir stoßen auf dich an.
Auf den Pianisten, der so diplomatisch unterbricht.
Also Reise, wo sind wir? Reise. Asien, Italien, Karibik.
Ja, Italien. Also immer wieder Italien. Österreich lieben wir auch. Österreich gibt es fantastischen Wein. Das darfst du eigentlich jetzt nicht so laut sagen, weil doch. Alle Leute denken, der trinkt bloß Pilzer Wein, wenn er kennt. Ich habe mal einen Post gemacht bei Instagram, als ich in Österreich war und habe geschrieben, das ist ein wunderbarer Riesling aus Österreich. Mhm. Dann haben wirklich Leute drunter geschrieben, in Österreich gibt es doch gar keinen Riesling. Da gibt es doch bloß grüner Veltliner. Ich weiß nicht, ob der so stimmt hat, der das geschrieben hat.
Welch-Riesling gibt es auch noch, ja.
Ja, gibt es ganz viele Mensch. Österreich. Aber das Tolle ist ja, dass man, je weiter man, um anzuknüpfen an das, was du gesagt hast, mit der Pfalz im Zentrum, je weiter man wegkommt, desto mehr kann man das schätzen, was man dort hat. Und desto noch mehrer, wenn es diesen Komparativ gäbe,
gibt's, glaube ich,
in kannst der Pfalz. Du das schätzen, was vor deiner Haustür liegt, nämlich was Heimat bedeutet. Ich schreibe ja Heimat gern mit dem englischen Hai. Ich bin sonst gegen Anglizismen, aber ich schreibe gern Heimat, H-I-G-H. MAT, weil das ist das, was mich high macht.
Wenn ich wieder was wäre denn dein Tipp, wenn du jetzt unseren Zuhörern einen Tipp geben müsst, wo muss man denn unbedingt in deiner Region mal einen guten Saumagen essen gehen?
Das kann ich nicht sagen. Ich esse nur diesen synthetischen Saumagen von der Anilin, der gefläscht hat.
Nein, gibt's irgendeine Besenwirtschaft oder sowas, wo du sagst, da müsst ihr, wenn ihr mal in der Pfalz. Ich hatte dieses Beispiel, ich hatte Freunde aus Österreich zu Gast letztes Jahr, für ein Open-Air-Konzert und die waren noch nie in der Pfalz. Und die haben sich dann 3 Tage lang in die Pfalz noch einquartiert, in Deidesheim und sind aus dem Schwärmen gar nicht mehr rausgekommen danach. Die kannten das lustigerweise gar nicht. Ne? Die haben gesagt, sie hatten natürlich unglaublich tolles Wetter auch erwischt, aber Deidesheimer Hof gewohnt und natürlich, ne, es geht alles schlechter, schöne Weinwanderung gemacht, Wein ausprobiert. Dein Tipp, wo müsste man mal hingehen?
Also wenn ich jetzt den Tipp hätte, würde ich den natürlich hier nicht verraten, weil ich weiß ja, dass 100.000 Leute hören diesen Podcast. Ja. Und da hätte ich Angst, überrannt zu werden. Ja.
Ich frage nochmal, dein Tipp, wenn du einen Tipp abgeben müsstest für die Region?
Ich sage einfach, wenn wieder Wurstmarkt ist, das größte
der Welt.
Ich meine es ernst.
Wirklich?
Das sage ich aber vielleicht auch nur, weil ich als Comedian dauernd arbeite, nämlich dauernd recherchiere, zwangsläufig, auch im Moment gerade, über...
Jetzt in diesem Moment,
in dieser Sekunde. In diesem Moment über Flügelhorn spielende, smoothe Trompeter, die
mit schwieriger
bei einem Podcast,
schwierigen Verhältnissen, der
sich Geschmackssache nennt, über seine Frau redet. Ja. Da werde ich natürlich, bin ich dabei zu recherchieren. Nein, also ich beobachte.
Du weichst aus. Ich beobachte gern Menschen.
Und ich glaube, du kannst auf diesem, weil da sitzen eben auch Bayern, die ihr Oktoberfest satt haben und Norddeutsche, die nicht fassen können, was da um sie rum passiert. Wenn du die Essenz dessen, was diese Region zu bieten hat, erleben will, dann gehe in den Schubkarrenstand auf der Wurstmarkt. Mhm. In 5 Jahren, wenn wir das wieder dürfen.
Das überrascht mich jetzt schon, dein Tipp, weil ich...
Hammer, ne?
Ja.
Das liegt überhaupt nicht auf der Hand, das ist geheim, ne?
Nee, weil es ist so, ich bin kein Freund von so Massenansammlungen, ich bin kein Freund vom Oktoberfest, ich bin aber auch kein Freund vom Wurstmarkt.
Du warst nicht richtig da, du musst mit mir gehen.
Weil mir das too much ist, aber...
Thomas, geh mit mir.
Ja. Wir verabreden uns für... Wir sind total Optimisten für September 21.
So machen wir es.
Wurstmarkt.
Warst du es schon?
Nee, wir machen jetzt, wir besiegen das.
Die
Indianer hätten das jetzt früher mit Blut gemacht, mit so einem Messer, zack. Und,
ne? Ja, jetzt wird mir schon klar, dass du das nicht...
Ja? Aber
das
kann ich kann kein Blut sehen. Ich falle ja dann immer um, wenn ich Blut sehe. Das ist echt so. Ich habe mir letztens in den Finger geschnitten. Da wurde ganz mir so schlecht, dass ich mich hinsetzen musste. Selbst mein Sohn macht sich da schon drüber lustig.
Aber dann kam deine Frau und hat den Finger verbunden?
Wahrscheinlich schon.
Ich hätte einen Notarzt gerufen an deiner Stelle.
Also meine Frau, die ist schon wichtig für mich auf jeden Fall. Ne? Ich finde es nicht gut, dass ihr so über meine Frau redet. Kulinar, nee, wo sind wir denn? Carte Blanche. Oh, jetzt reden wir mal über deine Frau. Carte Blanche. Du darfst zwar selbst entscheiden, über was du reden willst, aber es wäre schon schön, wenn deine Frau irgendwie drin vorkommen würde.
Ja, also carte blanche.
Stopp!
Oh, jetzt kommt noch was.
Komm, jetzt zieh nochmal vorher.
Noch mal so ein Zettel.
Vergesse ich immer. Komm. Wir sind auch nicht in Eile. Wir können so lang machen, wie wir Lust haben.
Ach so, super.
Weinschorle mit Eiswürfeln oder ohne?
Unbedingt, aber nicht in der Palz.
Gut.
Gibt was mit oder ohne?
Mit kann man ruhig in Thailand, wenn es so heiß ist, das geht ja so schnell weg.
Würdest du auch Weißwein mit Eiswürfeln trinken?
Du, ich habe lieber Weißwein mit Eiswürfeln drin und der schmeckt als Weißwein, der zu warm ist.
Ja, sehr gut, sicher genau. Fallschirm springen. Bist du schon mal Fallschirm gesprungen?
Nee, brauch ich nicht.
Willst du nicht?
Nö.
Komm, noch eine kriegst. Eine Sportfrage hätte ich gern mal.
Ja, mach mal eine Sportfrage.
Bist du sportaffin?
Ja, sehr.
Sportschau, oder?
Wirklich?
Sportschau, Flügelhornspieler, Trompeten.
Mama oder Papakind gewesen?
Ja, weder noch. Darf man das sagen, dann weder noch? Ja.
Das ist so ein bisschen ausweichen, ne?
Nee, ausweichen, nee, ich hab, müsste man weiter ausholen.
Die Frage ist beantwortet.
Ja, du bist so der
Psychologe. Wo warst du? Es gibt ja Erlebnisse im Leben, wo man weiß, wo man war. Am Tag des Mauerfalls.
Oh, geil. Hier schließt sich voll der Kreis. Ich war am Tag des Mauerfalls war ich in Jamaika, ob ihr es glaubt oder
wirklich?
Nicht. Ja, wirklich. Und dann kam ein, wir haben
getankt. Könnte ich wieder meine Frau ins Spiel bringen, aber
wir haben getankt, eine Freundin von der hat getankt. Und dann kam ein Typ auf uns zu. Where are you from? Und dann ist er aus Germany. Germany, you know what happening? They're dancing on the wall and they're Bob Marley playing. Und ich sag, was? They're dancing on the wall, Bob Marley. Also sie tanzen auf der Mauer und Bob Marley spielt dazu. Das fand er fand jetzt das Ereignis, dass die Leute auf der Berliner Mauer tanzen, jetzt nicht so interessant, wie dass sie Bob Marley dazu gehört haben. Und dann habe ich gesagt, der spinnt, der ist voll drauf. Ja, so locker, immer bekifft, so wie du vorhin gesagt hast. Aber dann hat sich abends, als wir die Nachrichten geguckt haben, rausgestellt, dass die Mauer gefallen ist. So war das. Ob er es glaubt oder nicht.
Das ist spannend, gell? Also es gibt Mauerfall, das wissen, glaube ich, alle. Und 9-11, das wissen auch noch alle, wo sie waren. So, also wirklich,
ich schätze bei dir in Jamaika.
9-11 war ich am Schreibtisch, da war es extrem heiß bei uns und wollte gerade ein neues Programm schreiben.
Wahnsinn.
Und hat einen Freund angerufen und gesagt, hast du schon geguckt, was da ist? Und dann habe ich gesagt, heftig. Aber irgendwie war das ein komisches Gefühl damals.
Ja. So, carte blanche.
Ja, ach so. Ja genau, Projekte. Also wir haben ja schon angesprochen, das eine Projekt, Pelzer Reggae, das haben wir schon angesprochen, das lasse ich jetzt einfach mal stecken. Und es gibt noch andere Sachen. Also wir, ja, es gibt, du hast vorhin gesagt, der Chaco macht so viel. Ich finde gar nicht, dass ich so viel mache. Ich mache einfach, das ist ja das Tolle an unserem Beruf. Das wird euch genauso gehen. Wenn du das machst, was du eigentlich willst, dann kommt dir das, was du arbeitest, nicht so unbedingt vor wie Arbeit, weil du das sowieso machen würdest. Also auch wenn du jetzt irgendwo hingehen würdest und müsstest schwer arbeiten, dann muss ja deine Kreativität irgendwo raus. Und deswegen, dass ich jetzt auch noch Bücher schreibe, das hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und dass ich mit meiner Frau Bücher schreibe, hätte ich vorher nicht gedacht. Aber es hat sich so ergeben, weil meine Frau eben Autorin ist. Die Britta ist Autorin für sich selbst. Und dann habe ich gesagt, hey, es hat sich automatisch, ergibt sich das, wie sieht es aus mit Regionalkrimi? Ja? Wenn du stehst, du hast vorhin gesagt, wenn ich meinen Beruf mehr aussuchen müsste, wäre es Pelzer oder Kurpelzer geworden, ja toll. Aber dann musst du eben auch sowas nachliefern, in meinen Augen, wie sowas ein Regionalkrimi, weil es steht ja für eine Region. Und ich finde, Regionalkrimi ist fast sowas wie ein Schimpfwort geworden, weil also das, was da auf dem Markt so ist, da denke ich, ja, muss das wirklich sein? Sowas wollten wir nicht schreiben. Dann habe ich gesagt, wollen wir entscheide, Regionalkrimi schreibe, zusammen. Und dann, das war der erste Test unserer Ehe, den wir beide bestanden haben. Wir sind beide noch zusammen. Das ist auch immer eine beliebte Frage. Wie schafft ihr das zusammen, Bücher zu schreiben, ohne euch zu zerstreiten? Gibt es ja wirklich auch interessante Beispiele in der Weltliteratur, wo das Leute ganz berühmt.
Soll ich die Frage jetzt stellen, oder?
Geschafft haben. Wolltest du?
Nö, aber ich kann die stellen, weil du sagst ja, wir sollen die stellen.
Ja, stell doch mal.
Wie schafft ihr das als Ehepaar zusammen, Bücher zu schreiben?
Das
hat mich schon immer schon interessiert.
Interessante Frage. Wir gestatten jedem das Talent in Gänze auszuleben, von dem wir wissen, dass der andere es hat. Und der andere vielleicht nicht so sehr. Also, meine Frau kann unheimlich gut erzählen. Ja, die erzählt dir, die liest jetzt gerade ein Römerbuch über Römer und erzählt mir jeden Morgen, was die Römer da und
über Römer.
Ja, ein Römerbuch über Römer. Nee, es ist ein Römer, also aus dem 21. Jahrhundert, der über die Römer seine Vorfahren von vor 2000 Jahren geschrieben hat. Ich achte schon darauf, wie ich es formuliere. Ja,
ich konnte dir intellektuell nicht folgen, es tut mir leid. Ne? Ja, ich dachte die einfache Variante, aber dass das natürlich so vielschichtig bei dir ist.
Aber es ist doch digital, kann man doch zurückspulen. Das ist okay.
Thomas, was mit Italien?
Ihr seid so lustig hier. Liegt es nur an dem
Essen? Es liegt aber schon ein bisschen am Wein, der ist auch nicht.
Bitte?
Ne? Ja, du trinkst halt Kaffee.
Filterkaffee. Du bist
halt ein Langweiler. Du
lauwarm.
Komm, bevor lauwarm. Bevor der Pianist wieder dazwischen klimpert. Das macht er, jetzt zeigt er die Uhr. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, die Britta kann unheimlich viel, unheimlich gut und lang erzählen. Ich könnte sowas nicht. Ich bin halt, als Comedian bist du halt auf kurze, pointierte Texte geeicht. Ja, da ist eine Nummer maximal 2,5 Seiten, also geschriebene Schreibmaschinenseiten oder geschriebene Computerseiten. Und nachdem sie erzählt hat, kommt dieses Kapitel zu mir und ich pimp das sozusagen auf. Also indem ich den Dialekt reinbringe, die Mundart und versucht es zu pointieren, dass man auch was zu lachen hat. Und dann geht es wieder zu ihr zurück und dann sitzt sie in ihrem Zimmer und wenn ich sie dann lachen höre, dann weiß ich, ja, es funktioniert. Also nicht nur das Buch, sondern auch die Ehe. Und so hat sich das irgendwie ergeben. Und so haben wir immerhin schon drei geschrieben, die schon draußen sind. Drei Bücher, drei Elvenfels. Elvenfels heißt ja dieses imaginäre Dorf im Pfälzer Wald, wo die Pfalz oder überhaupt das Leben noch so ist, wie man sich das gerne vorstellt. Traditionell, aber trotzdem weltoffen. Die haben einen Zauberwein, das ist ähnlich wie bei Asterix. Der Zaubertrank, ja, der aber nur zu bestimmten Zeiten in Einsatz kommt. Und dieser Wein wächst mitten im Wald. Jetzt sind wir wieder bei Kulinarik. Obwohl, das geht ja eigentlich gar nicht. Unten drunter ist ein alter Keltenfriedhof, der diesen Wein wachsen lässt. Also auch so ein bisschen mystische Sachen dabei. Ein Traktorfahrer, der schon sehr, 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 sehr alt ist. Also so alt, dass er eigentlich gar nicht mehr leben dürfte. Fährt trotzdem noch rum. Lieblingsfigur von Leuten. Und das war so erfolgreich, dass eben der Pieper Verlag in München das gekauft hat, diese ganze Reihe, weil er gesagt hat, das ist wohl ein sehr ungewöhnlicher, geiler Regionalkrimi. Die haben jetzt praktisch alle die ersten drei Bände neu aufgelegt, mit neuen Titeln auch. Und jetzt im Mai kommt der vierte, auf den alle warten, immer wieder, haben sie jetzt noch ein bisschen länger warten müssen, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Der vierte Band kommt raus und da kommen dann Archäologen ins Dorf. Es ist praktisch immer so, das Dorf ist für sich gut, alles funktioniert und dann kommen die Leute von außen, die diesen extrem geilen Tipp bekommen haben, wo sie in der Pfalz hingehen sollen. Die kommt dann nach Elbenfels, obwohl die alle Schilder, abgebaut haben. Und dann passiert was.
Also schreibt man das? Ich finde es nicht auf Google.
Ja, genau. Du haben uns mal schon gesagt, ja. Das ist ein imaginärer Ort. Ja, egal, ich finde es trotzdem nicht.
Ja.
Ja. Und der Trick ist eben dieser Culture Clash, der mich ja eigentlich auch mein Leben lang begleitet. Ich war Culture Clash selbst in Trinidad und Tobago. Ich bin Culture Clash, wenn ich damals Reggae gehört habe, heute ist es normal. Und Carlos Herb, das ist der Hamburger Privatdetektiv, der nach Elvenfels kommt und da die Hauptfigur dieser Romane ist, ist Culture Clash mitten in der Pfalz. Und im vierten Band geht es eben um Culture Clash Archäologen. Die kommen und wittern da was, graben darum Culture Clash in Elvenfels.
Ist es eine Endlosgeschichte oder habt ihr für euch irgendwann gesagt, das ist, glaube ich, gut? Oder fühlt man es das irgendwann, dass man sagt, lass uns mal was anderes schreiben oder?
Ja, kann sein, dass man das fühlt, aber wir fühlen es noch nicht. Mhm. Also da ist noch viel Stoff, wir haben noch viel Stoff dabei. Aber wir haben in dieser Zeit so viel Zeit, dass wir jetzt noch ein neues Projekt angefangen haben, was unabhängig ist von Elbenfels, schreiben wir auch wieder was zusammen. Da rede ich jetzt schon sehr weit aus dem Nähkästchen, aber es ist auch schon wieder 50% von dem Buch ist fertig. Das ist ein Lockdown, den deutsche Touristen in Indien erleben. Oh. Auch ein Comedy-Roman, ist sehr lustig. Was passiert, wenn eine deutsche Studiosus-Reisegruppe plötzlich in Indien vom Lockdown überrascht wird? Wir lachen sehr oft, gerade im Moment, in der Wohnung Habekost.
Wo kommen die Ideen her?
Ja, das fragt man dich. Frage ich dich, wo kommen die Ideen her beim Blasen? Wie kommst du auf eine Melodie?
Es kommt aus dem Bauch raus. Es kommt einfach.
Genau.
Ist so. Ist auch bei so.
Ist auch so. Natürlich. Ich glaube, man unterschätzt auch das Unterbewusstsein. Natürlich hört man Musik, das speichert man irgendwo ab. Und so genauso sehe ich Figuren, erlebe irgendwelche Sachen, die lustig sind oder auch nicht lustig sind, die speichert man da unten irgendwie ab. Dann wird es verwurstelt, also natürlich vegetarisch verwurstelt. Und dann kommt es irgendwann hoch als deine eigene Idee und ist dann auch was Neues. Mhm. Also na klar, man beobachtet viel. Ich beobachte, das habe ich ja vorhin gesagt, Wurstmarkt ist für mich Hightime. Es ist Hochzeit für mich zu recherchieren. Manchmal setze ich mich an den Tisch, Leute erkennen mich, sagen, oh, wir gehen. Der Tag, wo der schreibt, stimmt wieder mit, die Altsau.
Ja, ist der Ruf erst ruiniert, ne?
Genau.
Wie oft kommt es vor, dass ihr euch nicht einig seid, über was ihr schreiben wollt?
Ab und zu, aber nicht so oft. Also gestern haben wir zum Beispiel so eine Szene beim Abendessen. Die Britta hat wieder hervorragend gekocht übrigens.
Und was gab es denn?
Gestern gab es thailändische Nudelsuppe. Oh. Super toll.
Wir hatten gestern Abend auch asiatisch.
Ja.
Allerdings to go, weil wir nach der Aufnahme hier doch gegessen haben. War auch sehr gut. Nicht so gut wie bei der Britta, aber asiatische Nudelsuppe, ja? Sehr scharf.
Ja, die Britta mag leider nicht so scharf. Insofern so medium.
Du bist ein Scharfer?
Ja, absolut.
Ja? Bist du doch. Also isst du auch gern scharf? Oder?
Ich esse total gern scharf. Ach so, ja, beides. Verwischt. Geht wahrscheinlich zu schnell.
Also thailändische Nudelsuppe gab es. Und dann war der euch uneinig?
Ja, da waren wir uns kurz uneinig, weil ich gesagt habe, diese eine Szene, an der ich gerade bastel, also da sitzen die auch da. Das ist das, was wir in Indien schon erlebt haben. Das fließt natürlich in diesen Roman ein. Du kommst dann irgendwo in die Wüste in Rajasthan und erlebst da so, und es gibt so Leute, die heißen Bishnoi. Das klingt jetzt wie ein Pilzerwort, ist aber kein Pilzerwort. Bishnoi. Gibt es wirklich?
Bishnoi?
Bishnoi. B-E-S-H-N-O-I. Und die leben streng vegetarisch, vertreiben alle Jäger, die jemals auf ihr Gebiet kommen und so, und sitzen da, und da gibt es so eine Opiumzeremonie, die kannst du da machen. Ja, völlig legal, aber. Und das haben wir selbst erlebt, damals auf unserer Führung, und das verwursteln wir jetzt gerade. Und da habe ich gesagt, vielleicht brauchen wir da mehr. Und da tolle Ideen. Und dann wird es der Britta dann eventuell zu klamaukig. Und haben wir uns kurz auseinandergesetzt, ob manche Szenen wichtiger sind, weil die Geschichte erzählt werden muss, oder ob manche Szenen jetzt weiter ausgebaut werden können, weil sie gerade lustig sind. Mhm. Aber da wissen wir, respektvoll miteinander umzugehen.
Wie findet ihr die Balance? Nicht immer übers, auch wenn man es gern macht, Business zu reden, sondern einfach mal auch abzuschalten? Oder ist es quasi unmöglich, wenn beide im Haushalt die ganze Zeit am Denken, am Arbeiten sind?
Also mal so, wir sind, glaube ich, beide noch... Das Kind in uns ist noch sehr, sehr aktiv. Also das hat ja jeder in sich, das innere Kind. Und bei uns ist es sehr, sehr aktiv. Also wir vergessen manchmal alles und spielen wirklich wie die Kinder miteinander. Vielleicht zum Leidwesen unserer Nachbarn, weil es dann halt auch lauter wird. Die haben gesagt, ich habe gedacht, die haben gar keine Kinder, jetzt haben sie doch Kinder. Es sind aber wir. Insofern, so schalten wir ab.
Vielleicht müssten wir beim nächsten Mal, wenn wir dich einladen, deine Nachbarn mal mitbringen. Ne?
Nee, lass uns doch unsere Frauen mitbringen.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und dann kommen wir gar nicht mehr zu Wort. Also ich,
ach so, du?
Ja. Komme nicht mehr zu Wort.
Also wenn die Britta anfängt, Geschichten zu erzählen, dann dauert es auch ein bisschen länger.
Ja, okay, vielleicht machen wir dann so einen Splitscreen.
Ne? Ja, das macht einfach Spaß.
Oh, die Zeit rennt. Die Zeit rennt, Jaco. Also es schreit nach einer Wiederholung. Aber bevor wir uns verabschieden, will ich nochmal kommen. Ich finde ja super die Fragen.
Hast du die Frage ausgedacht, alles du?
Der Jörg und ich.
Also.
Nee, das will ich nicht. Ich will mal eine Sportfrage.
Achso, den Versuch machst du da ruf und guck dir was. Jetzt macht er alle Dinge auf, alle Karte. Jörg, was hast du denn für eine Sportfrage?
Ach Gott im Himmel.
Er möchte Sportfragen, Fußball.
Ja, der Jörg ist ja kein...
Fußball ist toll. Fußball bin ich sofort
dabei. Warst du ein guter oder ein schlechter Schüler?
Ich war ein guter Schüler.
Deine erste Liebe hieß wie?
Sabine
oder kam Petra?
Das war so ein,
hießen alle so.
Das war so ein seltener deutscher Vorname. Ich weiß
nicht mehr genau. Sabine. Michaela.
Sabine Petra.
Sandra.
Petra Imnes.
Ravioli aus der Dose.
Auf keinen Fall.
Auch nicht als Kind?
Nie wieder.
Oh. Nee.
Wirklich?
Ich kann das jetzt nicht mehr abstrahieren. Das ist so lange her. Ich liebe Ravioli selbst zu machen.
Erasco oder sowas. Was waren die Ravioli? Nein, oder wie hieß die Marke?
Maggi.
Ja. Wenn ich die mitgebracht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch keinen Doseöffner gehabt. Ne?
Tesla oder was?
Was?
Ich glaube, noch eine kriegst. Du machst es gut. Das ist gut. Das ist eine Sportfrage. Es wird doch irgendwo eine Sportfrage sein. Okay, ich habe
dir eine aus,
Thomas, komm. Senna oder Schumacher?
Schumacher natürlich.
Echt?
Ja, absolut.
Wirklich?
Ja, weil...
Weil er ein Deutscher ist oder weil einfach...
Weil ich den Senna nicht so kennengelernt habe wie den Schumacher, und und das Schicksal von ihm, das hat mich schon berührt.
Okay, wenn wir jetzt mal nur die Rennfahrer sehen würden, Senna oder Schumacher?
Du, ganz ehrlich, bei Formel 1 hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, wenn es eine Sportfrage war, weil das ist der einzige Sport, der mich jetzt nicht so interessiert.
Okay, Pele oder Maradona?
Weder noch.
Ach Gott.
Okay,
wir müssen jetzt einen guten Abschluss finden. Okay, ich suche jetzt so lange Sportfragen. Maradona. Dein Lieblingssportverein, komm.
Mein Lieblingssportverein, müssen wir auf dieser Low-Key-Note jetzt enden. Mein Lieblingssportverein ist der erste FC Kaiserslautern.
Siehst du mal, das ist wirklich Low-Key-Moment.
Jetzt haben auch die letzten weggeschaltet. Aber das ist eben die Frage, kannst du dir das aussuchen, dauernd dein Fähnchen nach dem Wind zu hängen?
Nee, ich finde es super.
Bayern München, ja,
super. Nein, ich finde es super, wenn man zu seinem Verein steht, auch wenn es mal nicht gut läuft.
Auch eine Herausforderung, ne? Oder nicht?
Kaiserslautern, da gibt es ja so eine, ne, ist ja eine Hassliebe, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kaiserslautern, Mannheim und sowas.
Ja, also ja. Es war auch in der dritten Liga ein Highlight. Jetzt schalten die ganzen Mannheimer gleich weg, als der FCK letzte Woche 2-0 vor keinen Zuschauern
wieder erwartend gewonnen hat.
Ja. Unfassbar, mit dem neuen Trainer.
Also lieber Chaco, vielen Dank, dass du uns so viele ehrliche Antworten gegeben hast.
Ich wollte aber nur erzählen, dass ich beim Fußballspiel damals mir den Knöchel gebrochen habe. Oh. Also seitdem mache ich das nur noch passiv. Und interessiert euch sowas?
Warst du aktiver Fußballspieler?
Thomas, ja. Nein, das war in der Klassenmannschaft, ist egal.
Hörst mir gerne an.
Ja, nee, du bist mir eigentlich der Liebste in dieser Runde, muss ich echt sagen. Jörg, du bist so einfühlsam. Hältst dich zurück?
Ich dachte, der Pianist hat es dir angetan.
Nee, der Pianist unterbricht ja immer.
Einfühlsam. Soll ich euch was sagen? Willst du nicht, dass ich einfühlsam bin?
Doch, du bist großartig, Thomas. Aber noch einfühlsamer bist du, wenn du das Instrument an den Lippen hast.
Das stimmt, da mache ich ja eine.
Ich muss ehrlich sagen, ja, aber jetzt habe ich vielleicht doch schon zu viel getrunken. Ich finde es toll hier. Ich könnte mit euch weitersprechen, bis auch der letzte Hörer sich weggeklickt hat. Das ist ein Traum.
Nein, da klickt jetzt keiner weg. Ich durfte ja nie Fußball spielen.
Das, echt nicht?
Mein Vater hat es mir verboten.
Sagt, du warst später,
mein Vater war Akademiker und der hat gesagt, der Bub darf kein Fußball spielen, das ist zu gefährlich.
Zu gefährlich?
Ja. Ich durfte Tennis spielen.
Dabei hast du ein Riesentalent als Fußballer, ja, vermutlich.
Mein Sohn hat mein Sohn ist wirklich talentiert im Fußball, ne? Und wahrscheinlich hat er es von mir.
Bist du auch so ein bisschen intellektuell aufgewachsen, so ein bisschen snobistisch?
Ja, ja, natürlich. Ja. Also, ne? Da war Sport überhaupt nichts.
Ja, bei uns war es
ne? So. Und ich wäre so gerne in den Fußballverein gegangen, ne?
Du, ich habe damals,
aber.
Ja, ich weiß. Ach, da könnten wir jetzt noch weiter reden.
Ja, das machen wir das nächste Mal. Also, gerne. Chaco, schön, dass du da warst. Vielen Dank euch allen fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Immer wieder sonntags, alle zwei Wochen.
Oder im Netz.
Oder im Netz zu finden. Geschmackssache, der Podcast mit Jörg Heid, Thomas Siefling, Daniel Brandl am Klavier. Und unser heutiger Gast war Chaco Habekost. Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund.
Vielen Dank. Tschüss.
Mach's gut. Servus.
Schön war's.
Das war die Geschmackssache, der Podcast von Thomas Siefling und Jörg Heid. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.